Deutschlandfunk. Der Tag.
No justice, no peace. Zehntausende Menschen, trotz Corona auf den Beinen, allein in Berlin, aber auch in vielen anderen deutschen Städten, um gegen Rassismus und Polizeigewalt zu protestieren. Zwei Wochen nach dem Tod von George Floyd in Minneapolis durch einen Polizisten gehen die Menschen mittlerweile weltweit auf die Straße. Und auch in Deutschland dreht sich die Diskussion vermehrt nicht mehr hauptsächlich um die USA, sondern um den Rassismus hierzulande. Struktureller Rassismus, wie ihn der Kölner Black Lives Matter-Aktivist Josef Colli Sang heute früh bei uns im Deutschlandfunk geschildert hat.
Man läuft durch die Straße und man ist nicht auffällig, dann kommt die Polizei, sagt Routinekontrolle und man weiß ganz genau, dass es keine Routinekontrolle ist, weil man dann auch mal stehen bleibt und die Blickprobe macht und dann feststellt, die Polizei kontrolliert innerhalb von 15 Minuten danach keinen anderen weiteren Menschen.
Und deswegen widmen wir uns heute diesem Thema, allein diesem Thema Rassismus in Deutschland, in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 8. Juni 2020. Ich bin Philipp May. Hi. Panayotis Gavrilis aus unserem Hauptstadtstudio ist mir jetzt zugeschaltet. Hallo Panayotis.
Moin Philipp.
Du hast am Samstagmorgen in unserer Frühsendung schon eine famose Reportage gespielt über Polizeigewalt gegen Schwarze. Und danach warst du dann in Berlin auf der Demonstration gegen Rassismus, um darüber zu berichten. Viel Wohlwollen aus der Politik wahrzuhören. Mhm. Für die Demonstranten, aber auch Kritik daran, dass die Abstandsregeln in Zeiten von Corona nicht eingehalten worden sind. Kannst du das nachvollziehen?
Du meinst, dass die Abstände nicht eingehalten wurden? Ja. Also ich würde schon sagen, die Leute haben es versucht, aber ich glaube am Ende, es waren einfach zu viele Menschen. Also angemeldet in Berlin waren 1500 und ich hatte so ein Vorgefühl, dass es auf jeden Fall ja proppenvoll wird. Das hat man schon bei der Anfahrt gemerkt. Also ich stand noch nie im Fahrradstau. Du hattest Ampelphasen, da standen Fahrräder quasi, weiß ich nicht, 100 Meter Schlangen und ich dachte, okay, das kann ja was werden. Dann kam ich da am Alex an und habe gemerkt, okay, das Ding ist, also wenn man es ganz schlimm sieht, ist das ein Superspreader. Also die Leute haben versucht, Abstand zu halten, aber es war da nicht möglich. Viele trugen eine Maske. Ich habe einen Mund-Nasen-Schutz getragen, weil ich war ja sozusagen on the field und habe da Töne gesammelt für meine Reportagen. Also musste ich mich und die anderen ja auch irgendwie schützen. Aber es haben nicht alle gemacht. Also ja, die Kritik kann ich verstehen. Ich glaube aber, das war so eine Dynamik. Ich weiß nicht, wie man das hätte dann noch nachträglich korrigieren können. Ich glaube, wenn es nochmal so eine Demo oder eine Kundgebung geben wird, ist ja nicht auszuschließen. Ich glaube, dann wird man es wahrscheinlich von Veranstalterseite nochmal anders regeln und vielleicht auch von der Polizeiseite. Also
ein dann bisschen,
ja sozusagen kurzfristig auch Straßen gesperrt. Also da war, aber es stimmt schon. Also das Ganze war unter Corona-Pandemie-Bedingungen irgendwie schwierig.
Ja. Also die Demonstrationen wurden sozusagen von ihrem eigenen Erfolg jetzt bei dieser Demonstration so ein bisschen auch überrumpelt.
Ja, wobei man auch sagen muss, mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die trugen Masken, die klangen auch sehr verantwortungsvoll. Ich habe die auch immer gefragt, sozusagen, viele sind auch darauf eingegangen und haben gesagt, sie seien selbst überrascht, dass es so viele Leute sind. Es waren ja auch sehr viele junge Leute da. Das kann natürlich auch mit der Pandemie zusammenhängen, dass eben sozusagen ältere Leute eher zu Hause geblieben sind. Kann aber auch natürlich strukturell einfach auch eine Generationenfrage sein. Das ist alles möglich, dass eben gerade junge Leute, gerade im People of Color, aber auch eben weiße junge Leute, es waren, ich weiß gar nicht, 15-, 16-jährige Studierende, also der Altersschnitt war vielleicht geschätzt bei 30, 35 oder so. Aber also ich würde sozusagen sagen, ja, es ist problematisch, aber es gab dann durchaus trotzdem noch irgendwie ein verantwortungsvolles Handeln. Aber trotzdem, klar, die Bilder, die man sieht, diese Luftaufnahmen, die sind natürlich krass.
Ja, aber es zeigt ja dann auch, wie stark es wahrscheinlich schon lange unter der Oberfläche auch hier in Deutschland gebrodelt hat. Und das kommt jetzt auch hier in Deutschland eben mit dem Tod von George Floyd erst so richtig stark an die Oberfläche.
Ja, absolut. Also auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, die haben mir alle gesagt, irgendwie es schlummerte in mir. Ich hatte wahnsinnige Wut, also vor allem eben schwarze Menschen. Die haben gesagt, ich bin froh, dass so viele Leute gekommen sind, weil sie das Gefühl hätten, sie wären nicht alleine. Und ich glaube, da hat sich wahnsinnig viel aufgestaut. Ich glaube, das ist das sozusagen, was wir nicht unterschätzen sollten in dieser ganzen Dynamik, dass es halt eben nicht nur George Floyd und USA, dass es nicht nur darum geht, sondern eben ja, Rassismus, eben keine Grenzen kennt, leider. Und die Leute, und das fand ich halt so einerseits, also ich fand es tatsächlich auch vielleicht ein Stück weit auch, also ich fand es sehr interessant, dass da so viele Leute, also wenn man sich das mal anguckt, da waren sozusagen Studierende, da waren aber auch so, weiß ich nicht, Leute, die man vielleicht auf einer Kundgebung eher nicht erwartet hätte oder so, aber es war eine sehr bunte Mischung, ich glaube auch durch alle Teile der Gesellschaft, von irgendwie, weiß ich nicht, migrantischen Ghetto-Kids bis zu der schwarzen Akademikerin, bis zum, weiß ich nicht, weißen Bildungsbürger.
Also es waren nicht nur Schwarze und waren nicht nur People of Color. Sondern es waren auch viele Weiße.
Nein, absolut nicht. Nee. Also ich würde fast sagen, Mehrheit war immer noch weiß.
Ja.
Aber klar, People of Color und Schwarze, die waren sozusagen ja, klar, die waren da. Also es waren sehr viele Leute. Ich glaube, ich habe lange nicht mehr so viele Leute gesehen auf der Straße. Und ja, man kennt es ja meistens so von Demonstrationen. Dann hat man so die üblichen Verdächtigen. Aber das war tatsächlich so relativ... Das war schon, war irgendwie, hat mich schon sehr beeindruckt, sozusagen, wie viele unterschiedliche Leute da sich tatsächlich eingefunden
haben. Viele Gesellschaftsschichten dann auch.
Ja.
Genau. Aber alle sehr, das hast du gesagt, alle sehr jung, zumindest in der Tendenz. Mhm. Ist ja auch irgendwie ein Zeichen, dass bei der jüngeren Generation wirklich ein anderes Bewusstsein da ist für bestimmte gesellschaftliche Problemlagen als möglicherweise bei der älteren. Kennen wir ja auch von Friday for Future. Auch da hat die junge Generation sozusagen ein Thema aufgemacht.
Ja, und ich sehe tatsächlich da auch Parallelen, also wahrscheinlich auch personelle Überschneidungen, aber das ist ganz interessant, weil ich habe Fridays for Future relativ weiß, vielleicht eher homogen wahrgenommen, und jetzt kommt das sozusagen noch, Black Lives Matter, also sozusagen die Bewegung hier in Deutschland und das, was da am Wochenende da passiert ist, sozusagen, kann ein Anstoß sein, dass es sowas Ähnliches gibt wie Fridays for Future, also dass man da auch langfristig da einen gewissen gesellschaftlichen Druck aufbaut, um, das ist zumindest das Ziel, auch Veränderungen herbeizuführen.
Was sagen dir die Menschen, mit denen du gesprochen hast?
Also die schwarzen Menschen, People of Color, die haben alle gesagt, mit denen ich gesprochen habe, dass das für sie wahnsinnig empowernd ist, dass sie froh sind, dass sie nicht alleine sind, also dass eben sozusagen auch die weiße Mehrheitsgesellschaft da war, sich gezeigt hat. Und sie haben auch von Rassismuserfahrungen berichtet, auch von Polizeigewalt. Das ist dann immer relativ schwierig, auch für mich so als Journalisten, weil du willst natürlich irgendwie einen Ton haben und du kennst die Leute nicht und es ist eine Kundgebung, es ist laut und dann fragst du so, ja, erzähl doch mal, das ist halt auch Quatsch. Also da braucht man auch ein gewisses Fingerspitzengefühl und klar, aber die Leute... Die haben das so als eine Bestärkung empfunden, ja. Und ich habe dann noch mit einer jungen Frau gesprochen, sie ist weiß, sie heißt Paula Küstenmacher. Und sie stand da neben so einem Polizeiauto und trug so ein Pappschild vor ihrem Bauch und da stand, check deine Privilegien oder so, glaube ich, war das. Und irgendwie so, sie müsse noch viel lernen. Und dann habe ich sie gefragt, ja, irgendwie, was musst du denn lernen? Und dann sagte sie mir das hier.
Ich muss noch lernen, wie ich mich besser artikuliere vor allem. Wie ich darauf achte, dass meine Sprache nicht meine Mitmenschen verletzt. Ich bin in vielen Hinsichten privilegiert. Ich bin weiß, ich bin in Deutschland aufgewachsen. Ich komme aus einem guten Haushalt. Ich kann mir was leisten, was sich andere nicht leisten können. Und ich nehme das für selbstverständlich. Und das ist es einfach nicht. Und ich möchte, dass das jeder sieht, weil nur dann fallen die Unterschiede im System auf.
Ja, und also man kann grundsätzlich sagen, alle, mit denen ich gesprochen habe, und es waren einige, die klangen wahnsinnig reflektiert. Also das war eine wahnsinnige, also sehr reflektiert, was habe ich für eine Position, wie sieht Gesellschaft aus, was muss ich verändern? Und das hat man, also wenn man das sozusagen als Anlass genommen oder wenn man das als Anlass nimmt, dass diese Kundgebungen in bundesweit ja auch, ne, es kamen ja über 100.000 Menschen insgesamt zusammen, dass das so ein Start war. Aber natürlich fragt man sich jetzt auch, okay, und was kommt jetzt? Ja, also das ist dann auch auch irgendwann, okay, Demos, Proteste, schön und gut. Und die meisten haben gesagt, okay, das reicht nicht, wir wollen halt Forderungen stellen. Und ich glaube, da wird dann auch irgendwann, wird es kommen. Und ich glaube, das, was wir auch gerade von der Paula Küstenmacher gehört haben, ich glaube, dass sozusagen klar ist auch, an wen das adressiert ist, nämlich an die weiße Mehrheitsgesellschaft. Also beschäftigt euch mehr mit euch selbst, über eure Rolle, über euer auch Weißsein. Und die mit einhergehenden Privilegien. Und ich glaube, da wird es dann auch in Zukunft so ein bisschen darum gehen, ja, sich auszutauschen und tatsächlich auch einen Selbstreflexionsprozess zu starten. Ich glaube, darum geht es vielen Menschen, die da am Samstag auf der Straße waren. Und natürlich, um zu sagen, ja, schwarze Leben zählen eben auch. Das war das Übermotto der ganzen Veranstaltungen.
Und du hast es erzählt, die Paula Küstenmacher stand neben einem Polizeiwagen. Ein gutes Stichwort. Die Polizei stand natürlich besonders im Fokus, eben zum einen wegen der Polizeigewalt, aber eben auch, weil sie jetzt dafür da war, die Demonstranten zu schützen, die ganze Demonstration zu schützen. Wie hast du die erlebt, die Polizei?
Also während dieser ganzen Kundgebung am Alex war eigentlich alles relativ friedlich. Ich musste dann noch für die Programme bei uns berichten live und bin dann sozusagen, musste dann weg. Und nach Ende der Kundgebung gab es dann wohl auch Ausschreitungen. Die Polizei sagt, sie wurde mit Flaschen und Steinen beworfen. Dann gibt es irgendwie Videos, die tauchen jetzt so peu à peu auf Twitter und Instagram auf, wo dann Leute festgenommen werden, geschlagen werden, also People of Color. Und ich habe mit zwei Frauen gesprochen, die wurden festgenommen. Die eine, also wegen Beleidigung wohl offiziell, die eine trug wohl ein Schild, wo Fuck the Police drauf stand, also eine Beleidigung. Und die andere No Justice, No Peace. So. Und die beschweren sich und die haben mir gesagt, die finden, also sozusagen, sie verstehen nicht, haben sie mir gesagt, warum ausgerechnet sie festgenommen wurden, weil es gab so viele auch Weiße an dem Tag, die Fuck the Police gerufen haben, die solche Schilder hochgetragen haben, die hochhielten. Und daraus schließen sie eben, wir wurden festgenommen, weil wir eben schwarz sind. Und das sind natürlich die Vorwürfe, die relativ schwer wiegen gegen die Berliner Polizei. Und die hatte mir dann auch gesagt, dass es das weisen wir entschieden zurück, aber wir haben keine Leute gezielt aufgrund ihrer Hautfarbe festgenommen oder eben attackiert walten lassen. Das sind so Fragen, aber klar, die Vorwürfe stehen im Raum und im Prinzip muss man sagen, aus Sicht der schwarzen Communities hat sich die Polizei relativ aggressiv verhalten und man fühlt sich darin bestätigt, dass das, was man da im Prinzip kritisiert hat oder kritisiert ist, das dann eben wieder einem vor Augen geführt wurde, sagen sie.
Panayotis, machen wir hier erstmal einen Punkt. Vielen Dank für deine Schilderung.
Ja, gerne.
Dieses Thema hat so eine Wucht, dass wir jetzt einfach dabei bleiben. Steven Anpalagan ist freier Journalist und Geschäftsführer der Unternehmensberatung Demokratie in Arbeit und er ist eine laute Stimme für die Schwarzen in Deutschland. Er ist jetzt mit mir verbunden. Hallo Steven.
Guten Tag.
Mein Kollege Panayotis Gavrilis hat gerade von der Demonstration gegen Rassismus am Wochenende in Berlin gesprochen und hat da seine Eindrücke geschildert. Unter anderem hat er gesagt, es waren sehr viele junge Menschen da, sowohl People of Color, aber auch sehr viele Weiße ohne Migrationshintergrund und es herrschte eine große Reflektiertheit. Ist das auch dein Eindruck bei der Debatte über Rassismus in den letzten Wochen?
Ja, im Prinzip stelle ich fest, dass sich die Debattenkultur verändert hat, aber auch die Erzählung und die Diskussion um Rassismus. Wir sind jetzt zumindest einen Schritt weiter. Vorher hieß es, das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass wir strukturellen Rassismus in Deutschland haben. Und jetzt gibt es die ersten zaghaften Anklänge, eine Art von Eingeständnis. Und das ist schon mal sehr gut.
Also vorher heißt so viel wie Mai 2020.
Im Prinzip habe ich das Gefühl, dass sich seit dem Walter Lübcke-Mord etwas verändert hat. Dass wir die Gefahr von rechtem Terror und die Gefahr von Antisemitismus und Rassismus nach dem Lübcke-Mord, nach den Geschehnissen in Halle, nach dem Anschlag in Hanau anders bewerten und auch anders darstellen und feststellen. Aber dieser Mord an George Floyd hat viele, viele Einsichten und viele, viele Wunden auch in Deutschland aufgerissen, sodass ich jetzt das Gefühl habe, dass sich seit Mai 2020 reell etwas verändert hat.
Nichtsdestotrotz würde ich dann ja sagen, wir stehen insgesamt eher noch am Anfang. wenn wir über strukturellen Rassismus diskutieren, auch zum Beispiel im Vergleich jetzt zum Beispiel mit den USA?
Ganz genau. Also wir stellen fest, dass wir zum Beispiel Worte nicht haben. Ne, in den USA gibt es, genau, es gibt in den USA das Wort People of Color, aber wir haben kein Äquivalent dazu in Deutschland. Und jetzt muss man ja sagen, kommen auch wir aus einer Geschichte und auch aus einer geschichtlichen Tradition.
Ganz kurz, wenn ich da einmal kurz einhaken darf. Das Wort Farbige ist es nicht, ne? Das ist nicht gleichzusetzen mit People of Color.
Es ist nicht gleichzusetzen mit People of Color, und zwar aus dem einfachen Grunde, dass man sich mal überlegen muss, aus welcher Perspektive das Wort gebraucht wird. Weiße sind weiß und alle anderen sind farbig. Es ist also doch auch wieder ein weißer Blick auf Menschen und eigentlich offenbart der auch eine ganz unrühmliche Tradition, aus der weißen Perspektive Menschen einzusortieren und einzukategorisieren. Und das ist, glaube ich, das, was ich auch gerade sagen wollte. Wir haben ja auch unsere eigene unrühmliche Geschichte mit Kolonialismus, mit dem Holocaust, mit der Vernichtung von Menschen, mit der Bewertung von Menschenwürde und Menschenwert auf Basis von Menschenrassen. Und wir haben es aber 75 Jahre auch nach Ende des Zweiten Weltkriegs und nach Ende des Holocausts nicht geschafft, eine Gesprächskultur zu etablieren, einen Diskurs zu etablieren, um über das gesamte Problemfeld überhaupt diskutieren zu können.
Jetzt würde ich so mal ganz naiv sagen, aus der Sicht eines weißen, behütet aufgewachsenen Mittelschichtskind, aber wir sind doch immer die sich so vorbildlich mit ihrer Geschichte auseinandersetzen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Ich meine, jede Zuhörerin oder jeder Zuhörer kann sich ja mal befragen, wie viel er zum deutschen Kolonialismus weiß. Wie viel er über die Geschehnisse in den 90er Jahren beispielsweise im Osten Deutschlands weiß. Wie viel er verstanden hat, warum es solche Anschläge in Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Solingen, Lübeck gegeben hat. Und an welchen Stellen wir wo standen, wie wir die Diskussion damals geführt haben. Es ist ein ganz trauriges Szenario, dass wir es nicht schaffen, Rassismus als das zu erkennen, was er ist, und zwar als etwas, was auch in uns selber schlummert und nicht nur die glatzköpfigen Nazis auf die Straße tragen. Rassismus begegnet uns überall, also die Damen und Herren im Einzelhandel, die Damen und Herren in der öffentlichen Verwaltung sind Teil eines rassistischen Problems. 25% der Menschen in diesem Land haben eine Zuwanderungsgeschichte, und jetzt kann man sich mal überlegen, wie viele Menschen mit Zuwanderungsgeschichte Vorstand in einem DAX-Konzern sind. Wie viele Chefredaktionen haben Menschen mit Zuwanderungsgeschichte? Wie viele parlamentarische Staatssekretäre haben einen sichtbaren sogenannten Migrationshintergrund? Das ist alles Teil einer Ungleichbehandlung, einer Diskriminierung von Menschen, die nicht dem klassisch deutschen weißen Ideal entsprechen.
Wo wir hier uns gerade in den Medien befinden, wir könnten ja im Prinzip auch die Medien mit dazu nehmen. Ich muss nur in meine Redaktion gucken. Zeitfunk, Deutschlandfunk. Also nicht, dass wir nicht total gerne People of Color hätten. Wir haben aber noch keiner tatsächlich hier in der Redaktion. Woran liegt das?
Tja, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Entweder die People of Color sind dümmer als die anderen und schaffen es nicht, sich dem Bewerbungsprozess zu stellen. Das ist zumindest die These von Thilo Sarrazin, der sagt, dass es Menschengruppen gibt, die einfach dümmer sind als andere, Türken zum Beispiel. Oder etwas ist problematisch und falsch am gesamten System und auch am Bewerbungsprozess oder daran, wie wir Menschen ansprechen oder daran, wie wir es ihnen ermöglichen, Fuß zu fassen in einer Redaktion oder in einem Genre, in einer Branche, wo beispielsweise viele, viele unbezahlte Praktika einen Weg erschweren und gerade denjenigen den Weg erschweren, die sich das halt nicht leisten können.
Klar. Und dann fehlt die Teilhabe an ganz wichtigen Stellen an der Gesellschaft. In den Medien ist dann zum Beispiel die Perspektive und die Sichtweise von schwarzen, türkischstämmigen Menschen stark unterrepräsentiert. Ist das das Problem?
Es ist deutlich mehr als das. Also ich würde sagen, dass der Rassismus in Deutschland, dass der strukturelle Rassismus in Deutschland die größte Gefahr für unsere Demokratie ist, die wir uns überhaupt vorstellen können. Noch einmal, 25% der Menschen in diesem Land haben eine Zuwanderungsgeschichte, ein Großteil von ihnen erlebt Rassismus. Jeder vierte Mensch in diesem Land ist ein Bürger zweiter Klasse. Was machen wir mit dieser Information? Wir müssten eigentlich alles stehen und liegen lassen und Antirassismus betreiben. Wir müssten diskriminierungsfreie Bewerbungsprozesse schaffen. Wir müssten dafür sorgen, dass unsere Staatsgewalt, dass die Polizei aufhört, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe zu kontrollieren oder zu verprügeln oder anzuzünden im schlimmsten Fall. Wir müssten dafür sorgen, dass die politische Terminologie anders wird, dass wir nicht mehr darüber diskutieren, ob der Islam zu Deutschland gehört. Das ist eine feststehende Frage, über die es keinen Konsens gibt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir wir müssen dafür sorgen, dass selbst wohlgediente, wohlmeinende Journalistinnen in der Primetime im öffentlichen Fernsehen von Rassenunruhen sprechen. Nochmal, das ist ja gar nicht bös gemeint, aber das ist offenbar eine derart fehlende Sensibilität und auch ein Wissen und auch schlicht Erfahrung und die Sichtweise von Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, dass es beinahe zum Schreien ist. Und ich glaube, da haben wir viel zu tun und da hast du recht, wir stehen ganz am Anfang.
Steven, wenn ich mir beispielsweise die Twitter-Wortmeldung vieler Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, vieler People of Color anschaue, dann lese ich öfter, beziehungsweise habe ich jetzt auch öfter gelesen, wir sind müde, uns ständig zu erklären, unsere persönlichen, alltäglichen Rassismuserfahrungen schildern zu müssen, quasi als Beweis dafür, dass es das überhaupt gibt. Kannst du das nachvollziehen?
Absolut. Es sind ja zwei Sachen. Das eine ist Bildung, Weiterbildung, Fortbildung ist mühsam und kostet nicht zu Unrecht Geld. Es ist kostbar, es ist wertvoll und es ist auch mit Ressourcen und Aufwand verbunden. Und diese Ressourcen und diesen Aufwand, diese Zeit und diese gesamte Energie bringen zurzeit diejenigen auf, die vom Rassismus betroffen sind. Und diejenigen, die nicht betroffen sind, die sind häufig nicht in der Lage oder zu faul oder nicht bereit, sich das überhaupt erst anzuhören. Die Frage ist aber, warum soll das so sein? Warum gibt es keine Hohlschuld von denjenigen, die sich dazu eigentlich informieren müssen? Warum gibt es eine Bringschuld derjenigen, die betroffen sind? Das ist das eine. Das zweite ist, wie schön es ist und wie viel Spaß es macht und wie viel Freude es bereitet, immer und immer wieder traumatisierende Erzählungen darzubieten, wie man rassistisch beleidigt, wie man rassistisch diskriminiert wurde. Das kann man sich vorstellen. Das macht keinen Spaß. Es ist völlig verletzend, es ist auch teilweise retraumatisierend, immer und immer wieder zu erzählen, wie man schlecht von der Polizei behandelt wurde. Das mag keiner. Man wird immer wieder fortviktimisiert, man wird retraumatisiert und das ist etwas, was es deutlich zu vermeiden gilt. Und deshalb ist eigentlich auch meine inständige Bitte, solchen Erzählungen einfach zu glauben und davon auszugehen, dass es Rassismus in Deutschland gibt. Natürlich gibt es auch Fälle, es gibt auch Einzelfälle, wo etwas überzogen sein mag, wo es einer bestimmten Prüfung nicht standhält. Aber das, ich kann es wirklich nur so sagen, ist häufig die absolute Minderheit der Fälle. In den allermeisten Fällen sind Erzählungen davon, wie ein rassistischer Vorfall sich ereignet hat, exakt so eingetreten.
Okay, du hast jetzt schon gesagt, was wir bräuchten. Wie kommen wir dahin?
Wenn es eine demokratiegefährdende, gesellschaftsgefährdende Sache ist, dieser Rassismus, dann brauchen wir eine gesamtgesellschaftliche und gesamtdemokratische Antwort darauf. Wir brauchen eine politische Antwort darauf. Wir brauchen beispielsweise ein klares Bekenntnis, dass wir rechten Terror nicht dulden, dass wir rechte Strömungen nicht dulden. Wir brauchen Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die rechten Terror aufdecken und bearbeiten. Wir brauchen einen Antirassismusbeauftragten. Es gibt einen Antisemitismusbeauftragten, der einen guten Job macht und aufdeckt, welchen Zustand und in welchem Stand sich Deutschland befindet. So etwas brauchen wir auch für den Rassismus. Antirassismus muss oberstes Staatsziel sein. Wir müssen alle unsere Handlungen und Aufgaben und politischen Prozesse danach ausrichten, dass Dinge antirassistisch sind, dass sie die Menschenwürde der Menschen in diesem Land bewahren. Das ist das eine, das ist Politik. Wir brauchen aber auch in der Gesellschaft, wie wir es mit dem allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz gemacht haben, auch ein Wissen und ein Bewusstsein dafür, dass wir Menschen ungleich behandeln, basierend auf ihrer Hautfarbe. Das geht nicht. Dagegen müssen wir etwas tun. Es geht sogar so weit, dass wir uns überlegen müssen, wie wir Menschen darstellen im Fernsehen, im Radio, im Print. Wenn der einzige Türke, der im Tatort vorkommt, immer der Drogendealer, immer der Frauenverchecker, immer der Autoklauer ist, welches Bild hämmern wir den Zuschauerinnen und Zuschauern da eigentlich in den Kopf? Es ist also eine riesengroße gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der wir hoffentlich jetzt anfangen zu arbeiten.
Steven, vielen Dank.
Ich danke dir.
Der Tag@deutschlandfunk.de. Das ist unsere E-Mail-Adresse. Schreiben Sie, wenn Sie wollen. Morgen hören wir uns dann schon wieder. Ich bin Philipp May. Sag noch Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.